Mein Einwand ist, muss in einem Buch so viel gekotzt werden?
Klassikerclub, der Podcast über große Literatur.
Herzlich willkommen zum Klassikerclub Podcast. Wir, das sind Alex und
Maria.
Wir sprechen in jeder Folge über ein Buch. Einer von uns bringt immer ein Buch mit, stellt es vor, weil er der Meinung ist oder sie, dass man dieses Buch unbedingt entdecken, lesen oder wiederlesen sollte. Und wir starten wie immer mit der einfachen Frage. Maria, welches Buch hast du mitgebracht?
Es sind ja Klassiker, die wir lesen, die wir mitbringen. Und ja, ich würde schon sagen, Klassiker bringe ich mit, aber den Klassiker einer Frau, die lebt, quicklebendig ist, nicht alt, die ein Buch geschrieben hat, in dem es um Heimsuchung geht. Mhm. Jenny Erbenbeck hat es geschrieben. Mhm. Heimsuchung heißt es. Es ist 2008 erschienen. Sie ist 1967 in Ost-Berlin geboren.
Mhm. Und also eine DDR-Sozialisation, noch richtig mitgemacht, ne?
Ja. Mhm. Und mag sein, dass sie in englischsprachigen Ländern viel enthusiastischer aufgenommen wurde als bei uns.
Ach wirklich?
Sie hat 2024 für ihren neuen Roman Kairos den Booker Prize gekriegt.
Das wusste ich gar nicht.
Gleich unterm Nobelpreis eigentlich. Ja. Ja. Und sie wird dort gefeiert und sie ist auch gefeiert worden für den Übersetzer, den sie hatte, der auch sprachlich ganz wunderbar übersetzt hat.
Nimm uns doch mal mit rein, worum es in dem Buch eigentlich von der Handlung her geht.
Es spielt so etwa in 100 Jahren und Ausgangspunkt ist dieses Heim oder ein Haus, von dem aus alles erzählt wird. Und diese 100 Jahre, die fangen so um die 1900 an, weiß man nicht so ganz genau. Der Erste Weltkrieg kommt schon drin vor und endet nach der Wende. Also sagen wir mal so von 1900 bis 2000.
Also ein Jahrhundertroman.
Ja, und in diesem Haus spielen sich diverse Biografien ab. Es könnten etwa 12 sein, wo wir Menschen kennenlernen, die in diesem Haus wohnen, die es vorübergehend besitzen, die kommen und da sind und dann auch wieder verschwinden. Und deren Schicksale werden so ein bisschen verfolgt. Und man kann sich natürlich gleich vorstellen, aha, was ist da eine große Epoche in dieser Zeit? Eine unselige Epoche ist dann natürlich der Nationalsozialismus, 33 bis 45, was da so alles spielt. Da geht es um jüdische Schicksale. Dann kommt die Nachkriegszeit, dann kommt die DDR-Zeit, also dieses System, und dann kommt eben diese Wendezeit und in diesem Zeitablauf siedeln sich diese einzelnen Lebensläufe an.
Wenn du das jetzt so erzählst, es beginnt um 1900, endet irgendwie um 2000 vielleicht oder vielleicht noch ein bisschen früher, in den späten 90ern, dann könnte man denken, wir haben jetzt hier so einen Zauberberg-Monumentroman vor uns, der ein Jahrhundert erzählt. Und man würde so einen Ziegelstein von vielleicht 1000 Seiten erwarten. Der Roman hat 200 Seiten.
Ja, ist unglaublich. Und es gibt, sagen wir mal, 12 kurze Spotlights auf die verschiedenen Existenzen. Und die wiederum sind auch nicht linear erzählt, sondern tauchen mal so auf, werden irgendwie wieder in anderen Kapiteln erwähnt oder verwiesen. Und was ganz interessant ist, bei Lebensläufen denkt man vielleicht auch, es sind bestimmte Personen, wir lernen sie kennen. Tun wir auf eine Weise, tun wir aber auch nicht, weil die haben alle keine Namen. Die bestehen aus der Architekt, die Frau des Architekten, der Tuchhändler.
Ja, so sind die Kapitel benannt, ne? Also ja. Die sind immer nach einer Person benannt. Und du hast recht, jetzt, ich habe es ja auch gelesen und mir das gar nicht so vor Augen geführt. Sie haben keinen Namen, sondern werden immer mit so einer Art Gattungsbezeichnung fast eingeführt, ne?
Ja, die Schriftstellerin, dann der Pächter oder es wird über der neue Hausherr, die neuen Hausherren. Die sind ganz merkwürdig namenlos. fehlt einem aber auch nichts, weil die kommen und gehen. So, und dann gibt es noch eine Figur, die ganz rausfällt aus diesen Lebensläufen. Diese Figur läuft wie ein Faden, wie eine Schnur durch den gesamten Roman und das ist der Gärtner.
Der heißt nur der Gärtner, ne?
Nur der Gärtner, wir erfahren gar nichts über ihn und er ist eigentlich auch, ich möchte fast sagen, gar nicht mehr oder noch oder gar nicht Teil dieser Gesellschaft, dieser Menschen.
Nee, er ist Teil des Grundstücks, würde ich sagen, ne? Er ist immer auf diesem Grundstück unterwegs, dass es da geht, um dieses Heim rum.
Also er ist Teil der Natur, hätte ich es formuliert. Er ist Teil der Natur. Und jedes zweite Kapitel wird er zum Thema gemacht.
Ja, ganz kurz immer nur, manchmal eine Seite, manchmal zwei.
Genau, manchmal ein bisschen länger und dann laufen plötzlich, aha, da sind jetzt Verbindungslinien, weil wir kriegen dann aus der Sicht des Gärtners ein bisschen mit, wie er diese Menschen, die da kommen, wahrnimmt. Und hochinteressant ist es deswegen, weil diese Menschen, die da kommen, ob das jetzt Besitzer sind oder Pächter oder die fuhrwerken alle in diesem Garten rum.
Und benutzen ihn auch.
Ne? Und dieser fürchterliche Arzt aus Berlin, der dann in der DDR-Zeit plötzlich sich dieses Gartens bemächtigt und einen Kahlschlag veranstaltet, dass man echt heulen könnte. Und das finde ich ganz spannend, weil dann diese Gesellschaft über den Gärtner auch gespiegelt wird.
Ich fand es unglaublich interessant, wie sie diesen Gärtner erzählt in diesen kurzen Kapiteln, nämlich rein über sein äußeres Handeln. Also das sind fast Auflistungen, die da kommen, wo es immer heißt, also er legt neue Beete an, er schneidet die Bäume und also es wird immer ganz so vermeintlich auf einer Oberfläche beschrieben, was er da tut. Aber als Leserin und Leser merkt man natürlich spätestens nach dem 4., 5. Mal, die will uns damit irgendwas sagen. Mit diesen listenhaften Aufzeichnungen, was er in dem Garten da tut. Wie verstehst du denn diese Entscheidung von ihr, den immer wieder zwischenzustellen und immer wieder aufzuzählen, was er in dem Garten alles macht?
Das war das, was ich meinte. Er ist für mich ein Teil der Natur. Er gießt, er beschneidet, er pflanzt, er hackt, er erntet. Also er lebt dieses Leben mit, was die Natur ihm vorgibt. Und er handelt unglaublich beschützend und hegend und pflegend, minimalinvasiv. Nur das Nötigste und lockt dann der Natur. Also nachdem die Rotarmisten, nachdem die Russen weg sind, die da 200 Pferde in dem Garten stehen
alles
haben,
verwüstet haben dort.
Den puren Morast. Mhm. Als sie dann weg sind, heißt es, und dann geht er in den Garten und schneidet jetzt, nachdem die Pferde das frische Laub abgefressen haben, er schneidet die Sträucher und Büsche zurück. Damit vielleicht diese Büsche nochmal die Chance haben zu blühen. Also das für mich ist dieser Gärtner fast eine religiöse Figur, die dieses, der Hirte oder der Gärtner, dieses Hegen und Pflegen und nicht allzu sehr eingreifen, sondern die Natur nach Möglichkeit sich selber zu überlassen. Und dadurch, dass er kommt von nirgendwo her, er verschwindet am Ende, keiner weiß. Ganz am Anfang, ich glaube, er kriegt das allererste Kapitel und da steht der allererste Satz, woher er gekommen ist, weiß im Dorf niemand. Vielleicht war er immer schon da. Mhm. Also deswegen hat er für mich so was Überzeitliches, sich aber in diese Naturabläufe einfügend und ist wie dieser Paradieswärter oder so ein Paradieshalt. Ich rede da gerne ein bisschen von Gott.
Ich musste auch denken an die Paradieserzählung, an Gott, der da im Garten wandelt und natürlich an den Auftrag, den er dann dem ersten Menschenpaar gibt, dass sie da sind, um den Garten zu pflegen und zu hegen. So fängt ja die Bibel an. Mhm. Mit dieser Vorstellung, der Mensch ist eigentlich da, um die Natur zu bebauen. Also das tut er ja schon, auch der Gärtner. Also er ist jetzt nicht passiv betrachtend, sondern er gestaltet den Garten, würde ich schon sagen.
Nicht aus eigenem Antrieb, sondern er reagiert immer auf die Besitzer. Die Besitzer, also es ist unglaublich, wie der umgebaut wird. Und die Enkelin, die gibt es nämlich auch, die sagt irgendwann mal ganz, ganz traurig zu ihrem kleinen Kinderfreund, die da immer zusammen gespielt haben. Und der Kinderfreund wohnt im Dorf offenbar. Und da, die haben zu Hause Johannisbeerbüsche und so weiter. Und dann sagt sie ganz traurig, wir haben nur Rosen. Und der Gärtner macht immer, was man ihm sagt. Also der gestaltet nicht autonom, sondern ja, er macht und er widerspricht nicht und wir erfahren auch nicht seine Gedanken, was er über diese ganz merkwürdigen Menschen zum Teil da denkt, was die da so für Pläne mit dem Garten haben. Er macht das einfach.
Ich würde aber schon sagen, er ist ein, es ist eine kultivierende Kraft, die in dem Garten arbeitet. Also es ist kein naives Naturbild von, die Natur reguliert sich selbst, die würde ja wuchern, sondern er pflegt den Garten, indem er auch zurückschneidet, indem er sich sorgt und so weiter. Also wenn man sich jetzt überlegt, nachdem die Rote Armee da war, wie da das Grundstück hinterlassen wurde. Interessant auch, das ist die eine Stelle, wo es heißt, da musste er weinen. Ja, er ist ja sonst so eine, ja fast
stoische,
ja eine stoische Figur. Und da merkt man, wie emotional er auch mit diesem Garten verbunden ist. Und als die als der Zweite Weltkrieg, kann man ja vielleicht metaphorisch sagen, da einmal so drüber gewüstet hat über diesen ganzen Garten, da packt es ihn auch und dann tut er auch wieder etwas, um das zum Leben zurückzubringen.
Und da, glaube ich, ist das einzige Mal, dass er autonom handelt, nämlich er pflanzt Kartoffeln an. Und das ist irgendwie naheliegend, weil Hunger alles zerstört und er macht einen Nutzgarten draus. Und je weiter wir dann so in den Wohlstand wieder hineingeraten, gibt es den Ziergarten. Und das Mädchen findet es schade, dass da keine Beeren mehr wachsen und Walnussbaum muss abgerissen werden und so weiter. Und die Wiederholungen, glaube ich, die entsprechen einfach auch den Abläufen der Natur. Es ist, Gärtner sein ist ja, das ist ja, hat ja auch eine Monotonie, also im positiven Sinn. Es ist, man entspricht einfach dem, was der Garten jetzt gerade von einem verlangt. Er gießt dann, wenn er neu pflanzt, gießt er morgens und abends. Und diese Sätze, die sind ja ganz schlicht. Er gießt, er schneidet, es ist Subjekt, Prädikat. Es ist eine ganz wunderbar einfache Sprache.
Ja, und zwar so einfach, dass man, wenn man das Buch in der Hand hält und weiß, das soll jetzt Literatur sein. Das kriegt man ja mit, dass man jetzt kein Krimi liest oder sowas. Das finde ich so interessant bei ihr, dass diese Einfachheit bei mir als Leser sofort auslöst, warum schreibt die das so einfach? Mich hat das einen ganz bestimmten Autor auch erinnert. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem mal beschäftigt hast, Adalbert Stifter. Der schreibt ja auch bis zur Besinnungslosigkeit einfach. Je älter er wurde, desto einfacher. Und der Nachsommer, der große Roman von ihm, ist auch so ein ganz einfacher, um ein Haus herum stilisierter Roman, in dem die Hauptfigur ein Gärtner ist, der die Rosen zurückschneidet und so weiter, der dann so einen Jungen einführt in diese Naturrhythmen. Also da musste ich ein bisschen dran denken, an diese Stifterhaftigkeit des Ganzen bei diesem Gärtner.
Ich finde allerdings, dass die Erpenbeck auch bei all dieser Schlichtheit auch unglaublich drastisch schreiben kann.
Oh ja, also sie kann auch anders.
Boah, das sind
rund um den Krieg vor allem.
Eine richtig drastische Sprache, wo sie echt zulangt und scheißen und weiß nicht, was da alles kommt. Das kann sie auch. Also die ist nicht nur so, sondern das ist ziemlich... Die hat da eine große Bandbreite, wie sie sich aus...
Findest du, das würde mich interessieren, ich habe irgendwo aufgeschnappt, sie erzählt in Episoden diese Menschenschicksale und sie würde für jede Person auch eine eigene Sprache finden, die zu dieser Person passt. Ist das deine Leseerfahrung, dass die Episoden sprachlich den Personen entsprechen?
Also, hättest mich mal das früher gefragt, hätte ich besser drauf aufgepasst, kann ich so nicht
sagen. Ich habe drauf aufgepasst, ja. Weil ich es vorher gelesen habe. Ich fand es eine zu weitgehende Interpretation. Es
wäre mir jetzt nicht aufgefallen.
Ich finde schon, wie du sagst, gerade da, wo es drastisch wird, auch vom Inhalt her, rund um den Krieg vor allen Dingen, da formuliert sie auch drastischer. Aber ich würde nicht sagen, also ist es anders als etwa im Naturalismus, wo die Autoren ganz klar versuchen, Dialekte nachzuformen oder Sprechweisen fast dokumentarisch wiederzugeben. So ist es nicht. Ne?
Ich finde auch, dass eher dass bei den einzelnen Figuren die Themen die gleichen sind. Das finde ich, habe ich, glaube ich, beobachtet. Dass, also zum Beispiel, was ist Heimat? Wo findet Heimat statt? Also das ist was sich bei jeder Figur eigentlich durchzieht. Für die Schriftstellerin ist vielleicht Heimat in der Sprache. Es gibt eine Person, die von Anfang an einen Namen hat und das ist ein Mädchen und das heißt Doris. Hochinteressant finde ich auch, dass diese Doris die Widmung des Buches bekommen hat. Ganz vorne drin steht für Doris Kaplan. Und das ist eben jenes Mädchen.
Lass uns doch da mal reingehen. Hast du einen Ausschnitt dabei, wo du gern drauf gucken willst?
Ja, der Roman beginnt ja mit einem Prolog. Die Erde war Wasser und Eis. Also bevor irgendwie überhaupt was geschaffen wurde oder sichtbar wurde, war da Wasser und Eis. Und enden wird es alles in Verwüstung. Also im Sinne von Wüste, leer und öd und gibt da noch einen Epilog. Und das zu wissen, wie da die Gesteine waren, wie da die Erde beschaffen war, ist vielleicht wichtig, weil der Gärtner der Doris irgendwann erzählt, als sie ihn gefragt hat, weil unter dem See, an dem die alle wohnen, ist ein wunderschönes Haus mit Seegrundstück, sagt der Gärtner, darunter waren die Berge und die könnte man noch sehen.
Ja, das spielt immer wieder eine Rolle, diese unterseeischen Berge.
So ist es. Und jetzt ist die kleine Doris im Warschauer Ghetto, die Eltern, die Mutter, der Vater ist schon tot, die Mutter ist irgendwie da Besorgungen machen am Arbeiten und Doris hat den Befehl, den Auftrag bekommen, sie dürfe diese Kiste, diesen Kasten nicht verlassen, weil es gibt Säuberungen und das Ghetto wird geleert. Also sitzt sie, ohne Essen zu haben, ihre Notdurft kann sie nicht verrichten, sie darf nicht raus. Wie macht man da, wie geht man da aufs Klo? Und da sitzt sie jetzt in dieser Kiste drin und erinnert sich. Und jetzt kommen diese Aufzählungen von Bergen, die sie alle noch weiß, die der Gärtner ihr erzählt hat. Der Gurkenberg und Schwarzes Horn, Keperling, Hofte, Nackliger und Bulzenberg und Mindachsberg. Als der Onkel sie damals auf den Buckel der Kiefer hinaufhob, war ihr, als könne sie von so hoch oben tatsächlich all die unterseeischen Berge im Wasser erkennen, deren Namen ihr der Gärtner gesagt und die sie sich bis heute gemerkt hat. Auf der höchsten Erhebung stand der Kirchturm der versunkenen Stadt. Seine Spitze ragte hoch auf und stieß mit dem Wetterhahn beinahe bis hinauf in die Wellen. Und unten am Grund, wo das Wasser ganz ruhig war, auf den Straßen und Plätzen der Stadt, konnte sie, wenn sie die Augen zusammenkniff, sogar die Menschen erkennen. Jetzt springe ich ein bisschen. Während das Mädchen in seiner schwarzen Kammer sitzt und von Zeit zu Zeit versucht, sich aufzurichten, dabei aber mit dem Kopf gegen die Decke des Verstecks stößt, während es die Augen weit aufmacht und dennoch nicht einmal die Wände seiner Kammer sehen kann, während die Dunkelheit so groß ist, dass das Mädchen nicht einmal erkennen kann, wo sie aufhört, erscheinen in seinem Kopf Erinnerungen an Tage, an denen das ganze Blickfeld mit Farben ausgefüllt war, bis an die Ränder. Wolkenhimmel und Blätter, Blätter von Eichen, Blätter der Weide, die wie die Haare herunterhängen, schwarze Erde zwischen den Zehen, trockene Kiefernadeln und Gras, Kienzapfen, schuppige Rinde, Wolkenhimmel, Blätter, Sand, Erde, Wasser und Bretter des Stegs, Wolkenhimmel und gleißendes Wasser und so weiter. Jetzt, ohne zu wissen, ob draußen Tag ist oder Nacht, greift das Mädchen nach der Hand, die der Großvater ausstreckt, steigt vom Steg auf den Bootsrand hinüber, sieht, wie der Großvater den Knoten, mit dem das Boot am Steg festgemacht ist, löst und das Seil ins Boot wirft. Und das alles sieht sie und erlebt sie in ihrer kleinen Kiste in diesem Ghetto.
So ein Stück Heimat, was sie mit in dieses Verlies oder dieses Versteck nimmt. Ne?
Und genau, und diese Themen, wie bei den einzelnen Figuren Heimat thematisiert wird, ist für sie hier Erinnerung. Das ist die einzige Form von Heimat, die ihr geblieben ist. Ja, das ist ein sehr berührendes.
Absolut. Also das ist ganz sicher der Höhepunkt des Romans, liegt auch fast in der Mitte.
Mhm. Und wie gesagt, die Widmung, das war ihr wohl auch eine ganz wichtige kleine Episode.
Würdest du auch sagen, dass es ein gewisses Echo gibt zwischen dieser Doris und der ersten Mädchenfigur, die im Buch auftaucht? Das ist die Tochter des Großbauern, der drei Töchter hat und den vererbt er von seinem großen Bauernhof Teile. Die dritte und jüngste.
Er hat vier Töchter.
Vier hat er. Mhm. Okay, das sollte ich eigentlich wissen. Und er vererbt der Jüngsten ein Grundstück am See. Das ist das Grundstück, was dann den ganzen Roman über im Zentrum steht. Diese Tochter, man weiß nicht so ganz genau, aber sie scheint entweder eine geistige Krankheit zu haben oder vielleicht geistig behindert zu sein. Das wird natürlich so um die Jahrhundertwende von der Dorfgemeinschaft gnadenlos beschrieben oder sie ist eine absolute Außenseiterin damit. Und sie verschwindet dann auch einfach im Wasser.
Sie suizidiert sich. Also das Kapitel fand ich eigentlich sehr spannend, weil vielleicht geht es mir als Frau so, weil dieser Großbauer ist Schulze, also Schulte heißt Bürgermeister seit, weiß ich nicht, Generationen, ist, hat einen fetten Hof und hat vier Töchter. Und es geht eigentlich nur darum, die Töchter taugen eigentlich alle nur dazu, verheiratet zu werden. Und bei der ersten scheitert es, weil der Verlobte nicht dieses Land bekommt, nicht Besitz genug hat, also gestrichen. Bei der zweiten, die verliebt sich selbst bestimmt und wird schwanger. Dann hat es auch keine Chance, geht gar nicht. Dann wird sie eingesperrt, sie verliert ihr Kind, aber sie ist damit nicht mehr heiratsfähig oder möglich. Man will sie nicht mehr, sie wird auch ausgesondert, aussortiert. Die dritte, die ist eigentlich der Mann im Haus, die organisiert, die beherrscht das alles, die wäre der absolute Firmeninhaber heute in so einem mittelständischen Betrieb, hätte die besten Karten, dieses Unternehmen erfolgreich zu führen. Bei der denkt schon gar keiner mehr an heiraten, also auch schon aussortiert. Und dann gibt es die vierte, die jüngste, die Clara. Und die hat ja eine ganz magische, scheint es, Begegnung, weil dieser Wald, der ihr gehört, der ist nämlich eine Insel. Und drumherum ist Wasser und sie ist da anscheinend öfter auf dieser Insel, aber die hat was ganz Märchenhaftes, wie diese Szene beschrieben wird, dass da ein Fischer an Land kommt und sie reicht ihm die Hand und dann haben sie da eine Begegnung, wie auch immer, ich will da jetzt gar nichts hineinfantasieren. Hat so gewisse Vorstellungen, was da jetzt abläuft, sind beides junge Menschen, gell?
Ich glaube, es ist auch mal davon die Rede, dass sie die Kleider auszieht.
Und dass sie sich schön macht und dass er seinen Kopf in ihren Schoß legt und so weiter. Und die Menschen verschwinden, aber ganz dezent, als wäre es irgendwie magisch. Und dann ist dieses Treffen zu Ende und dann verändert sich, das erfahren wir nur, wie die Schwestern sie wahrnehmen, verändert sich komplett ihr Verhalten und sie driftet ab in einen sanften Wahnsinn und macht komische Sachen und irgendwann geht sie ins Wasser und ist tot. Und was dieses Kapitel für mich eigentlich erzählen will, ist, dass da in diesem ganzen Roman geht es nämlich auch um Besitzen, also um Haben und Verlieren. Und jetzt hat dieser Großbauer mit seinen 4 Töchtern x Generationen hindurch diesen Besitz. Und schwupp, mit einer Generation ist alles ausgelöscht, weil diese 4 Frauen alle vollkommen umsonst gelebt haben und ihr Leben nirgendwo hinführen kann. Und alles ist verloren. Und das finde ich so eine, das ist so, eine, so ein Maßstab für alles Weitere, was dann passiert. Fontane hat mal gesagt, in jedem Roman steht schon alles drin im ersten Kapitel. Und dann ist er weitergegangen und hat gesagt, nein, eigentlich steht schon alles im ersten Satz. Und das ist für mich dieses, seitdem lese ich immer alle Romane so und denke, ha, was steht denn da alles schon drin? Was ist da alles schon angedeutet für das, was nachher eingelöst wird? Und für mich war das so. Und ich dachte, dieses vergebliche Existieren von so vielen Frauenfiguren in dieser Zeit ist ein Jammer.
Das ist richtig. Also sie sind eigentlich, wie du es geschildert hast, zum Heiraten gut. Und damit so zum Verlängern der familiären männlichen Linie. Diese Figur der 4. Tochter ist ja in ihrem Wahnsinn auch eine Poetin.
Ja, ja, und mich hat sie auch an die Ophelia erinnert.
Wie sie ins Wasser geht.
Ja. Mhm. Darf ich an der Stelle einen Filmtipp abgeben? Ja. Weil wir überlegen ja auch manchmal, ist dieser Roman vergleichbar, wo gibt's? Und es ist 2025, letztes Jahr im Sommer, ein Film rausgekommen von Mascha Schilinski. Der heißt In die Sonne schauen und war ganz kurzzeitig mal im Gespräch, ihn zu nominieren für den Auslands-Oscar. Der geht, glaube ich, über 2 Stunden. Und ich dachte mir damals schon, das wird es nicht werden, das geht nicht, weil der eine Art und Weise hat zu erzählen, die so ungewöhnlich ist und für unsere Sehgewohnheiten auch gar nicht mehr so richtig, also der macht es einem nicht leicht. Und die Geschichte ist, das ist auch die Geschichte eines Ortes, nämlich das ist ein Vierseithof in auch in der gleichen Gegend, also in der Altmark im Osten Deutschlands, wo auch über 100 Jahre erzählt wird, und zwar aus der weiblichen Sicht, aus den Frauenerfahrungen und Geschichten, was sich da alles abgespielt hat. Und ich glaube, heimlich, das wird gar nicht ausgeführt, heimlich fragt der Film danach, wie kann es sein, dass sich Traumata in den Körper von Menschen einschreiben über Generationen hinweg? Also so unter dem Aspekt habe ich ihn gesehen. Und ich finde, das hat wahnsinnig große Ähnlichkeit mit der Art und Weise, wie hier von einem Ort und einem Haus aus die Geschichte seiner Bewohner geschrieben wird.
Ich finde das faszinierend, weil es mir jetzt total einleuchtet. So sind ja gute Interpretationen. Man kommt vielleicht nicht direkt selbst drauf, aber dann schließen sie einem was auf an einem Buch. Wie du sagst, eigentlich geht es immer wieder um dieses Verlieren, um die Vergeblichkeit tatsächlich bei vielen Figuren, die ja untereinander, das ist vielleicht nochmal interessant auch zu sehen, nicht verwandt sind alle, sondern da wechseln die Besitzer, teilweise durch Enteignung bei jüdischen Besitzern, teilweise durch Investment, dann wenn der Kapitalismus so richtig dann einsetzt. Die sind jetzt, also das ist kein Familienroman, wie so gerne in Deutschland dann diese Zeit auch beschrieben wird. Insofern, aber alle verlieren immer etwas, könnte man vielleicht sagen, weil uns das ja immer noch beschäftigt als Land, die Frage Westen und Osten und die Vergeblichkeit dieser DDR-Erfahrung oder gefühlte Vergeblichkeit, dass die vielleicht auch, das ist ein ostdeutscher Roman ist?
Also es weiß ich jetzt nicht, ob ich das sagen würde. Also die Jenny Erbenbeck, jetzt antworte ich ganz anders drauf. Die Jenny Erbenbeck sagte, und ich habe es am Anfang ja schon angedeutet, dass die englischsprachigen Ausländer, Auslande, da viel enthusiastischer drauf reagiert haben, weil die das als ein im Grunde gesamtdeutsches Problem, glaube ich, sehen und sich wahnsinnig darüber freuen, dass sie da was lernen, über beide Teile vielleicht, aber eben auch über diesen Teil vor allem.
Ja.
Und sie hat mal gesagt, warum sie glaube, dass sie in Deutschland gar nicht so, die hat natürlich trotzdem irgendwie an die 20 Preise, Literaturpreise hier bekommen, aber warum sie hier nicht so geschätzt werden kann, wie jetzt in diesen anderen Ländern, lege vielleicht auch daran, dass die ganzen Kritiker und Jury-Mitglieder westliche Männer sind.
Mhm.
Und vielleicht ist es ein bisschen in diese Richtung. Also ich glaube, dass da immer noch diese Zwiespaltenheit ist zwischen Ost und West, dass manchen Ostromanen, den sogenannten Ostroman, vorgeworfen wird, das sei ja Ostalgie. Also es ist, glaube ich, so in der Wahrnehmung dessen, was an Literatur kommt, immer irgendwie gerne ein Kriterium zu sagen, ja, der Osten.
Also es kann schnell eine Schublade werden, gell?
Ja.
Bin ich ja ein westdeutscher Mann. Aber mir ging es, ich fand es überhaupt kein Ostalgiebuch, nee. Keinster Weise.
Das ist ein überzeitliches, existenzielles Buch, wo es darum geht, über dieses.
Ich meinte tatsächlich, glaube ich, auch eher mit diesem ostdeutschen Blick nicht so was Enges, so nach dem Motto, jetzt ist irgendwie provinziell oder so, sondern es ist etwas, was eine Grunderfahrung von Menschsein, also die Frage, wie vergeblich ist das, was wir tun, was wir hinterlassen, eben mit dieser, vielleicht kann man sagen, Art auch sozialen Wunde von Ostdeutschland besser sieht.
Ja.
Ja, dass da ein ganzes Land seine Geschichte so als gescheitert beiseite gelegt wurde. Sie ist aber eben nie plump, wenn ich jetzt mal diese Schriftstellerin nehme. Ich dachte so ein bisschen an Christa Wolf. Das liegt aber daran, dass ich vielleicht nur die wirklich gut kenne aus dieser DDR-Literatur. Da ist es ganz interessant, finde ich. Sie lebt dann in diesem Haus. Sie kommt mit ihrem Mann irgendwie aus dem kommunistischen Widerstand, identifiziert sich also durchaus mit dem Sozialismus, mit dem DDR-Projekt. Und dann kommt dieser schreckliche Berliner Arzt, der sich da das unter den Nagel reißt unten am See. Und sie stellt dann auch fest, eigentlich sind wir hier in der Kollektivierung und Privateigentum und so soll es eigentlich nicht mehr geben. Aber dem wird da alles Mögliche genehmigt. Der ist da irgendwie mit den Parteibossen wohl auf gutem Fuß. Und dann steht sie vor der Entscheidung, ob sie sich diesem übergriffigen Arzt da auf dem Grundstück jetzt ergibt oder ob sie sich wehrt. Und sie wehrt sich und schreibt dann an die Partei und bekommt die Antwort, natürlich könnte sie auch das Grundstück, also ihren Teil, kaufen, wenn sie möchte. Und sie sagt dann, ja, natürlich möchte ich meinen Teil kaufen. Und ich habe das gelesen als so ein gewisses Eingeständnis, da liegt schon der Keim der Zerstörung dieses sozialistischen Projekts drin, ne?
Also sie kauft das Haus, denn das Grundstück kann sie nicht kaufen.
Ja, okay.
Also die Natur, die ist anders aufgeteilt. Mhm. Sie hat nur das Vorkaufsrecht für das Haus.
Für das Haus, mhm. Ja. Aber sie greift auch zu diesem Mittel, ne, zu sagen, okay, hier lege ich jetzt mein Privateigentum drauf. Und deswegen meine ich, es ist nie so ostalgisch im Sinne von, ach, damals war alles besser oder so, oder in der DDR war alles besser, sondern es wird so ganz klug beobachtet, wie auch dieses sozialistische Projekt Grenzen in sich von Anfang an hatte. Mhm. Aber genau, das ist so mein Eindruck, dass es doch ein Buch mit einer bestimmten Perspektive ist.
Und gerade am Beispiel der Schriftstellerin wird auch, die ist ja eine stramme Kommunistin und sie flieht vor den Nazis nach Moskau und mit Mann und kriegt dann Sohn und dann kommen sie zurück. Und gerade an ihrem Beispiel wird auch klar, wie subtil die Erbenbeck deren Verhalten kritisiert. Weil, und deshalb, da habe ich irgendwie das zweite Mal lesen gebraucht, um das überhaupt mitzukriegen, ist dir aufgefallen, dass die ihren Sohn nicht bei sich zu Hause, also bei den Eltern, leben lässt, sondern in diesem kollektiven Überzeugungsgedanken, ja, der Staat wird das schon machen, die stecken den ins Heim.
Ja.
Jahrelang muss dieser Sohn, der dann der Vater der Enkelin wird, Und in dem Zyklus dieser Familienkonstellation, da ist auch viel Biografie mit drin. Und der Sohn hat auch ein wunderbares Verhältnis zu dem Gärtner. Der darf dann irgendwann, da ist er schon relativ groß, wieder zu den Eltern zurück. Und das finde ich, das kritisiert, also da spürt man, sie kritisiert es nicht laut. Also man hört überhaupt niemals irgendwie eine Bewertung von ihr als Autorin mit ihren Figuren. Aber da merkt man, boah, da sind natürlich auch Klöpse passiert, die uns jetzt heute mit unserer Vorstellung, wie man Kinder erzieht, die Nackenhaare aufstellen.
Aber ich finde das genau bei ihr das Besondere, wo du sagst, sie bewertet es nicht. Also die hat sowas Stilles, das dem Leser, uns als Lesern, so ganz viel Raum lässt, wie wir das einschätzen. Also wenn ich jetzt denke an, wo die moderne Literatur begonnen hat in der Aufklärung, da ist es immer genau umgekehrt. Der Erzähler kommt erstmal auf die Bühne und sagt, ich erzähle euch jetzt mal ein Stück, davon lernt ihr übrigens XY. So und so soll man sich verhalten. Und da ist es überhaupt nicht so. Es ist ganz leise, es werden einfach, klar, jede Erzählung rückt etwas in ein gewisses Licht, aber es lässt unglaublich viel Raum, diese Geschichten selber zu bewerten. Mhm. Und selber ein Gefühl dafür zu entwickeln, was Figuren sind.
Sie ist sehr, ganz, ganz feinfühlig. Und sie begegnet ihren Personen mit einer gewissen Distanz. Merkt man ja, die haben ja auch keinen Namen, wie wir schon gesagt haben. Aber auch dann ist sie so nah an ihnen dran, dass wir uns richtig gut einfühlen können. Also sie schreibt sie auch mit einer Wärme. Aber es gibt nie eine Bewertung. Und das ist das, was auch das Sprachliche, da hatten wir es auch schon, wie das sprachlich eine Dichte bekommt, das macht sie sehr raffiniert.
Und gleichzeitig, es ist kein schwer zu lesendes Buch auf der Ebene von Sätzen. Also wenn ich mir überlege, da gibt es experimentelle Literatur oder viele mit Thomas Mann Mühe, weil die letzten Sätze so lang sind, das ist alles gar nicht der Fall. Also es ist keine komplizierte Sprache, es ist eine dichte Sprache und das finde ich jetzt wirklich eine große Kunst, so eine Sprache zu finden, die eigentlich einfach ist und keine große Entschlüsselung braucht. Man muss die Sätze nicht zweimal lesen, aber die trotzdem so prägnant und voll sind.
Und ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass es fast schon wie Gedicht, also wie ein Gedicht klingt, diese Poesie, also wo kein Wort zu viel ist, wo es eine Ausdruckskraft hat und eine Präzision, wo ich quasi nach einem Satz mich mal innehalten musste und dachte, echt, habe ich das jetzt gelesen? So sagt die das.
Und ich glaube, deshalb gelingt es ihr ein ganzes Jahrhundert auf 200 Seiten. Das ist für mich das große Geheimnis dieses Buches, dass man fertig ist und denkt, ich habe jetzt wirklich einen Jahrhundertroman gelesen auf 200 Seiten. Mhm. Und es gelingt ihr, ich habe mir überlegt, womit würde ich es vergleichen? Vielleicht mit der Kunst. Sie malt kein großes Historiengemälde. Es gibt ja diese großen Schinken, die man in Museen sehen kann, die ganze Wand ausfüllen und wo man im Prinzip eine Stunde davor stehen kann, weil in jeder Ecke passiert was anderes. Es ist eigentlich, würde ich auch nicht sagen, impressionistisch, sondern ich finde, es ist wie jemand, der extrem gut Skizzen zeichnen kann. Also es gibt von Rembrandt zum Beispiel so Skizzen, von berühmten Gemälden auch. Und wo man dann, wenn man das Gemälde kennt, trotzdem das ganze Gemälde schon sieht, auch wenn es nur eine Skizze ist. Und das finde ich, wenn ich diese Episoden anschaue, in denen sie erzählt, sind keine großen Gemälde, sondern es ist einfach perfekt eingesetzte Sprache. Es ist der perfekte Moment in diesem Leben, in dem sich was verdichtet, ausgewählt. Manche sind auch ganz unprätentiös. Also jetzt haben wir die Doris gehört, das Mädchen, das gehört schon wirklich zu den, ja, da stockt einem der Atem, so intensiv ist das. Dann gibt es aber zum Beispiel diese Unterpächter, das ist so ein DDR-Ehepaar.
Ah ja, alles ein bisschen grau in grau, ehelos, gell?
Genau.
Ist ein vergeblicher, ein gescheiterter Republikflüchtling und bleibt dann ganz unten und ganz still und stumm und hat gar keine Karriere mehr, fügt sich ein.
Und das ist auch, also nicht alles ist so gesättigt und intensiv wie diese Ghetto-Szene zum Beispiel. Manches ist einfach ganz, kommt fast etwas beiläufig daher. Aber es gelingt ihr eben immer, sowas einzufangen in ganz wenigen, ja, Strichen, würde ich sagen, sprachlichen Strichen, diese Szenen. Und so ist dieses, so gelingt es ihr, würde ich sagen, oder? Dieses ganze Jahrhundert in so engem Raum.
Ja, es ist mehr als Striche. Also wenn du da jetzt diesen Vergleich aufmachst mit der Malerei, würde ich sagen, beim Rotarmisten, über den wir jetzt, also die Russen, die dann kommen, da ist ja aber auch, wie Van Gogh haut sie ja da die Farben drauf. Also da knallt es ja und leuchtet und brennt und lodert. Das kann sie natürlich auch. Und dann ist mir aufgefallen, diese 100 Jahre, wo du sagst, dass es so eigentlich 4 Zeitschienen für mich gibt. 4 verschiedene Zeitschienen. Da ist einmal Prolog und so weiter, dieses Universum, die Ewigkeit, dieses aufs Ewige geformte oder sich kaum verändernde der Landschaft. Dann die Zeit der Natur, der Gärtner, immer diese Wiederkehr des ewig gleichen Tuns. Und der Gärtner stößt ja auch auf diese Schichten, wenn er immer Erde aushebt, stößt er auf diese vorzeitlichen Schichten. Und dann gibt es die Zeit der Dinge, die fand ich so spannend. Als das Mädchen dann im Ghetto umkommt und dann werden die Dinge der Familie versteigert und ihre Kakaokanne wird ersteigert und lebt woanders weiter in irgendeiner Familie, die auch namentlich erwähnt wird. Und die Bettwäsche und
die Glasfenster, die bunten Glasfenster in dem Haus, die auch auf den meisten, ich weiß nicht, Bildung auf unseren beiden Ausgaben ist es vorne auch das Motiv.
Genau, die waren ja dieses eine Fenster im Haus. Und dann gibt es noch viertens die Zeit der Menschen. Und das sind die, die am kürzesten existieren. Die kommen und gehen. Naja, und da ist eben der Gärtner die Ausnahme. Der bleibt und verschwindet dann, wie er gekommen ist. Das fand ich auch toll. Und das steckt da auch noch drin, diese verschiedenen Zeitaspekte, die sich in diesen 100 Jahren festmachen lassen.
Und der Roman schließt, ist dir der letzte Satz im Kopf aus dem Epilog, den fand ich total spannend.
Ja, wenn das Haus abgerissen wurde.
Ja, genau. Ich lese ihn mal vor. Als sie mit dem Abbruch des Hauses fertig sind und nur noch eine Grube an den Platz erinnert, auf dem vorher das Haus stand, sieht das Grundstück auf einmal viel kleiner aus. Bevor auf demselben Platz ein anderes Haus gebaut werden wird, gleicht die Landschaft für einen kurzen Moment wieder sich selbst. Und das fand ich den Satz, wo ich den Eindruck hatte, es ist auch ein ökologischer Roman.
Das finde ich auch, da gehe ich voll mit. Weil diese Abläufe, wie Natur schützt und wie Heim gibt und Heimat gibt und den Menschen ernährt, das ist alles drin und wie sie gepflegt und gehegt sein will.
Also es ist auch ein Anthropozän-Roman. Ein Roman über diese Prägung der Natur durch den Menschen, über diesen Zeitraum, in dem der Mensch eingreift, verändert, teils zerstört, teils pflegt. Und es ist ein gewisser Ausblick, dass es auch damit vielleicht irgendwann vorbei ist.
Ja, und weil du sagst Anthropozän, darf ich da doch jetzt noch was ergänzen, weil es geht um diese Kriegsgeschichte der Deutschen. Da gelingt ihr ein genialer Schachzug, nämlich die Natur führt auch Krieg. Als nämlich 1936 der Kartoffelkäfer sich auf den Weg macht und nach Osten marschiert.
Wie eine Armee.
Wie eine Armee, über die Elbe, nach Polen und dann schließlich bis Russland. Und dort sind die Russen längst in Deutschland und beenden den Nationalsozialismus und macht dann dort nochmal Tabula Rasa. Und da dachte ich, wie sie jetzt die Natur auch in Betrieb nimmt, dass die auch ihre Aggressionen hat und dass das eine Schlacht ist, die... Und unser Gärtner schafft es, der liest jeden einzelnen Kartoffelkäfer mit der Hand zusammen und rettet dann das kleine Grundstück.
Ja, das ist auch großartig, diese Käfer, die da diesen ganzen Weg zuwimmeln und man hat förmlich diese ganzen Migrationsbewegungen durch diesen riesigen Krieg auch vor Augen, gell? Wie die Menschen hier hinziehen, da in die Armenien in die eine Richtung, die Flüchtlinge in die andere Richtung.
Und es ist auch ein Roman über Migration, über Flucht und auch diese, ich mochte auch das Kapitel mit die Besucherin, die ist ja auch verwandtschaftlich angedockt, das ist eine ganz einfache Frau, die in den letzten Kriegstagen ihre Tochter verloren hat, die nie wiedergekommen ist, und drei Enkel hat und sich mit diesen drei Enkeln auf den Weg nach Westen macht und dann da aufgenommen wird in diese Familie und jeden Sommer da verbringen darf und sich aber mit diesem Schriftsteller-Ehepaar, die sind ja wer, gell? Und da ist sie ganz schüchtern und hat das Gefühl, sie macht alles falsch und sie leidet darunter, dass diese Schriftstellerin, die ein bisschen jünger ist als sie, sie ist nämlich die Großmutter der Schwiegertochter, dass die immer gesiezt wird, da leidet sie drunter, dass man nie du zu ihr sagt. Und eigentlich hat sie gelernt, sie müsste dreimal sagen, nein, danke, bevor sie ja sagen darf. Und ihre ganzen Etiketten und Manieren, und das geht hier nicht. Also da gibt es auch so kulturelle Missverständnisse. Und das, sie denkt dann auch drüber nach, über diese Flucht und was man mitnehmen kann und wie leicht es sein muss. Und dann sagt sie, Lieder könnte man mitnehmen. Also es gäbe ja auch bei der Flucht so ganz leichte Dinge, die man im Gepäck hat. Und die hat mich auch sehr gerührt, die Figur. Jetzt haben wir über einige Figuren gar nicht gesprochen. Die Frau des Architekten ist ja eine sehr spannende Geschichte. Muss man sich jetzt, glaube ich, selber erschließen.
Ja, genau. Und so schön, wie du eingeführt hast in die ganzen Figuren, hat man vielleicht fast das Gefühl, ich kann das immer nur wieder betonen, dass das lange, ausgreifende Geschichten sind, aber das ist alles unglaublich dicht. Also man kann das Buch, finde ich, auch toll lesen in Scheiben, in Portionen. Also man kann in 20 Minuten so ein Kapitelchen lesen, so einen Abschnitt, und hat unglaublich viel mitbekommen.
Und man kann auch mal den Gärtner nur lesen, einfach von vorne bis hinten. Das sind vielleicht insgesamt 20 Seiten, wenn es hochkommt. Alex, hat sich das Buch für dich gelohnt?
Ja, das Buch hat sich für mich gelohnt. Ich hatte nicht so wahnsinnig Lust drauf erst, weil schon der Titel Heimsuchung, und dann gucke ich auf die Rückseite und sehe, oh, wieder ein Roman über die schwere deutsche Geschichte. Aber die Art, wie sie erzählt, ist so gleichzeitig unaufgeregt, unaufdringlich, und doch zieht es einen so rein, dass ich das unglaublich spannend fand. Und mir ging es so, dass ich schon nach den ersten 20, 30 Seiten wusste, dass ich das Buch nochmal lese. Weil man sofort spürt, dass man jetzt auf einer Ebene so durch das Buch durchgeht, aber dass darunter noch viel mehr liegt, vielleicht so bei dem See, wo die Berge noch darunter liegen, gell? Dass man ganz viel gewinnt, wenn man das Buch nochmal liest. Und deswegen würde ich mich sogar zu der These versteigen, dass es ein Klassiker ist und auch bleibt, weil das Klassiker ja auszeichnet, dass es Bücher sind, bei denen sich jede neue Lektüre nochmal lohnt, weil man wieder Dinge drin findet. Und das würde ich bei dem Buch definitiv sagen. Ich werde es nochmal lesen, weil so viel drin steckt, was sich zu entdecken lohnt und das Buch es einem auch nicht schwer macht. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Du hast gesagt, das Buch ist im englischsprachigen Ausland gefeiert worden, in Deutschland positiv besprochen, aber vielleicht nicht im selben Ausmaß wahrgenommen worden. Es ist jetzt das erste Mal Abiturpflichtlektüre.
Ja.
Und jetzt für 3 Jahre, ist das ein Buch für 17-, 18-, 19-Jährige, die Abitur schreiben?
Ja, weil natürlich würden sie das vielleicht nicht von alleine lesen, brauchen sie auch nicht, haben ja einen Lehrer, der hoffentlich gut ist und es wunderschön aufschließt für sie. Man liest auch Kleist, man liest auch Figuren, man liest auch Faust, das hat noch alles viel weniger mit einem zu tun. Und natürlich lohnt sich dieses Buch. Ich bin ganz arg froh und dankbar, dass die Erbenbeck jetzt das in die Abitursabteilung geschafft hat. Das ist wirklich Kunst.
Das ist Kunst. Ich gebe zu, dass ich meine Zweifel habe, ob es in der Schule gut aufgehoben ist. Zum einen, weil es mir ein bisschen leid tut. Alles, was in der Schule landet, landet in den Biografien oft so als Mühlstein in der Erfahrung. Das wünsche ich dem Buch nicht. Ich wünsche ihm wenigstens dann Schülerinnen und Schüler, die begeistert davon sind oder gute Erinnerungen damit verbinden. Das andere ist, dass die Technik, die sie hat, indem sie so skizziert, so sage ich mal, also indem sie oft eher andeutet, als jetzt so mit der Tür ins Haus zu fallen, dass die einen Echoraum bei der Leserin und beim Leser voraussetzt. Also wenn ich an die Schriftstellerin denke, über die wir gesprochen haben, und an das, was mir so aufgefallen ist, dass sie jetzt da dieses Haus kauft. Ich würde fast sagen, aus Verzweiflung kauft. Weil sie merkt, die anderen machen hier keine sozialistischen Rücksichten. Die nehmen sich, was sie wollen. Dann muss ich auch. Ich muss, obwohl ich nicht will. Das werden Schülerinnen und Schüler verstehen oder vielleicht mit Lehrern und Lehrerinnen verstehen, wenn sie sich ein bisschen auskennen mit der Geschichte. Aber ich vermute, dass man doch einen Echoraum an deutscher Geschichte braucht, an Jahrhundertgeschichte braucht, um auch gerade die literarische Größe darin zu sehen, dass die Dinge eben nicht so explizit erklärt werden, indem nicht gesagt wird, wir sind jetzt in dem und dem Jahr und übrigens, man weiß ja, wir sind jetzt hier in der DDR und so sind die Problemlagen, sondern dass man das ein bisschen mitbringen muss ins Buch. Und ich sag's mal so, ich hätte es nicht verstanden vorm Abitur.
Ja, aber wir haben auch Kafka gelesen und haben ihn nicht verstanden. Und vielleicht kann man trotzdem ganz viel mitnehmen und was genießen, nicht vielleicht in aller Tiefe, für die man so wahnsinnig viel Zeit braucht. Und wie du gesagt hast, wenn man es einmal gelesen hat, weiß man eben, wie es anfängt und wie es aufhört. Aber die ganzen Seitengänge und das kriegt man, da kriegt man natürlich viel nicht mit. Aber wer sagt, dass man das nicht auch auf dieser Ebene schon genießen kann?
Und man hat bei 200 Seiten nun wirklich eine gute Chance, es nochmal zu lesen.
Ja.
Vielen Dank. Für mich hat sich das Buch wirklich gelohnt, muss ich wirklich sagen. Und ich hoffe, kann es nur wärmstens empfehlen.
Man hat es gemerkt, wie ich darüber spreche, weil das ist mir sehr nahe gegangen.
Ja, ich habe es gemerkt.
Gut.
Das war der Klassiker-Club für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du den Podcast bewertest und weiterempfiehlst und am besten gleich abonnierst, dann verpasst du keine Folge. Wenn du Lust hast, einen Klassiker gemeinsam online zu lesen, dann schau doch mal auf klassikerclub.de vorbei. Da findest du unsere aktuelle Leserunde zum Mitlesen und Mitdiskutieren. Bis zur nächsten Folge und denk dran, wer liest, lebt doppelt.